Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen beim Beachsoccer-Podcast Sandkastengeflüster, dem Podcast von Manuel Kraus und Matthias Brandlmeier. Bei uns bekommst du einen Einblick hinter die Kulissen rund um die Sportart Beachsoccer. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit unserer aktuellen Folge. Ja, und damit Servus zu unserer heutigen Folge mit dem Ricky Goller von den Bavaria Beach Partys. Servus, Ricky.
Servus, Jungs.
Ja, zuallererst mal, erzähl doch mal in ein paar kurzen Sätzen, was die Leute über dich wissen müssen.
Ja, ich bin der Ricky, bin 29, gerade noch 34, bin in München geboren, ja, sehr, sehr heimatverbundene, bin jetzt aktuell Abteilungsleiter der Bavaria Beach Partys und eben zugleich Spieler, habe Sport studiert, sowohl im Bachelor als auch im Master, bin da ein bisschen auch aus München rausgekommen und ja, bin jetzt selber auch beruflich im Sport, in der Sportbranche aktiv und freue mich ganz narrisch, dass ich von euch die Einladung bekommen habe. Bin tatsächlich auch ein bisschen ja, aufgeregt von meiner Podcast-Jungfernfahrt. Ja, wird bestimmt eine coole Stunde hier werden.
Ja, da braucht ihr gar nichts denken. Das wird ein bisschen Aufregung gehört ja dazu, aber es wird halb so schlimm. Ja, zuallererst mal, Ricky, wie geht's dir? Wie erlebst du die aktuelle Situation persönlich, aber auch, wie handelt ihr die letzten Wochen als Verein? Wie habt ihr das so erlebt?
Ja, es ist natürlich schon eine sehr komische Zeit, die wir so alle jetzt auch zum ersten Mal erleben. Ich denke, mittlerweile hat man sich irgendwie ganz, ganz gut damit zurechtgefunden oder findet auch seine Wege damit gut umzugehen. Jetzt bei mir selber daheim mit Family ist ja auch immer was los. Deswegen hat es mich jetzt nicht allzu zu tragisch getroffen. Komme jetzt auch wieder frisch aus der Elternzeit zurück. Aber natürlich vermisst man Beachsoccer. Gut, bei mir persönlich war es jetzt so, dass ich auch erst von einer Verletzung vor 8 Wochen ein Innenbandriss im Knie zurückkam. Deswegen hat jetzt die Zeit nochmal besser gepasst. Aber sonst, ja, es ist natürlich schon hart, aktuell nicht in den Sand zu dürfen. Wir sind da aber tatsächlich jetzt sehr aktiv in der Zeit. Haben da doch unseren neuen Trainer, den Michi Rubin, ein wirklich sehr ausgearbeitetes, ja, teilweise heftiges Home-Workout. Wir sind da fast täglich aktiv. Habe heute auch schon meine 10 Kilometer abgerissen. Das heißt, also die Leute, die das wirklich durchgezogen haben, könnten eventuell sogar fitter sein als in so manche anderen Vorbereitungen. Es ist jetzt nur die Frage, inwiefern wir es dann auch auf den Sand bringen können.
Ja, Ricky, du hast den Michael Rubin gerade angesprochen. Hat er ja das Traineramt von Marc Lamberger übernommen. Wie kam es dazu? Vorher war der Michi ja euer Athletiktrainer. War das relativ früh dann klar, dass er das übernehmen wird? Oder wie hat sich dann das ergeben bzw. herauskristallisiert?
Genau, also der Marc Lamberger ist ja schon seit 2016 erst Co-Trainer und dann eben die letzten 2 Jahre als Cheftrainer. Hat das wirklich sensationell gemacht und uns da der sehr, sehr weit nach vorne gebracht. Der Michi Rubin kam Mitte 2018 dazu. Zuerst war das einfach so gedacht als Ergänzung zum normalen technischen, taktischen Training. Der kommt eben aus dem American Football und ist da sehr fitnessaffin. Das hat uns da in der Komponente ganz, ganz gut nach vorn gebracht. 2019 dann eben auch komplett dann dabei geblieben, hat gesehen, dass er selber total Bock hat auf das Thema Beachsoccer. Und ja, als dann Ende letzten Jahres, so zum Ende der Saison hin, dann eben der Marc sich dafür entschieden hat, dass es dann bei uns nicht weitergeht. Ja, war natürlich der Weg dann kurz oder die Entscheidung auch schnell getroffen, dass der Michi da unser richtiger Mann für die kommenden Aufgaben als Trainer ist. Ja, einfach auch den Respekt der gesamten Mannschaft hat und macht das wirklich mit einer großen Professionalität. Klar, auch mit einem gewissen Fokus auf Fitness, aber hat sich auch schon ins Taktische sehr gut eingearbeitet. Ich glaube, alle Spiele von uns vom letzten Jahr schon zweimal angeschaut. Also der hat auch richtig Bock auf das Thema.
Ihr habt euch ja als Verein seit der Gründung, seit ihr Beachsoccer spielt, ja wirklich von Jahr zu Jahr entwickelt und habt auch in den letzten Jahren immer knapp das Final Four nur verpasst. War vielleicht sogar der Michi Rubin der fehlende Baustein, dass er das jetzt in der kommenden Saison packt? Oder sag ich mal, was hat denn gefehlt in den letzten Jahren? Oder wie kann er euch noch aufs nächste Level bringen?
Ja, ich hoffe natürlich schon, dass der Michi nochmal vielleicht ein paar Prozent rauskitzeln kann. Nichtsdestotrotz glaube ich doch, dass wir mit Marc absolut das Zeug dazu gehabt hätten, in den letzten zwei Jahren auch den Sprung über die Top 4 zu schaffen. Das war ja wirklich, 2018 waren wir als Sechster punktgleich mit dem Vierten und letztes Jahr war es, glaube ich, ein Punkt, der gefehlt hat und wir Fünfter geworden sind. Also es waren wirklich zwei hauchdünne Geschichten. Es ist einfach der Sache geschuldet, dass das Niveau in der Liga in der Spitze doch sehr, sehr hoch ist und du dir da einfach keinen einzigen Fehler erlauben darfst. Und wenn du halt dann nochmal einen Ausrutscher hast, den wir in den letzten beiden Jahren halt jeweils anders hatten, dann bist du halt einfach schnell dran und schnell nicht mehr dabei in den Top 4.
Niki, ich habe hier mal zwei Daten für dich. Vielleicht kannst du da einen Bezug herstellen. Sagt dir der 9.06.2018 und der 22.06.2019 was?
Selbstverständlich. Also der 22.06.2019, den habe ich jetzt sehr deutlich vor Augen. Und natürlich jetzt kürzlich erst auch die entsprechende Doku rausgekommen ist. Und ich schließe jetzt mal drauf, dass das Jahr davor mit dem gleichen Thema zu tun hat. Und zwar dem Elbavarico.
Richtig, das waren ja zwei von der Kulisse her, glaube ich, unglaubliche Spiele. Ich bin jetzt selber noch nicht so lange mit dabei, aber ich denke mal fast einzigartig aktuell in Deutschland, oder? Vor so einer Kulisse einzulaufen mit Choreografie, geballt gefüllte Tribüne, Fangesänge, zwei Fanlager, die sich aber auch untereinander verstehen, ohne jetzt groß da Trouble zu machen. 3x12 Minuten Vollgas von den Rängen, unglaublich, oder? Also bis auf das, dass wir immer schön auf die Mütze bekommen von euch, ne?
Ich sehe es ganz genauso. Also es ist absolutes Highlight der Saison, auch für uns EU16. Ich kriege immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das, die Bilder wieder anschaue. Ja, es ist einfach ein geiles Spiel. Ich denke, wir beiden Vereine tun ja auch unser Nötigstes dazu, dass das auch ein entsprechender Rahmen ist. Ich glaube, dass wir das auch so als Derby verkaufen, dass wir entsprechend die Fanlage anheizen. Dass natürlich dann auch die Zuschauer entsprechend mit Choreos, was da jetzt war, mit Luftballons oder Banner, kleinem Feuerwerk, ist natürlich dann schon extra klasse. Und glaube ich, so jetzt im Beachsoccer in Deutschland eben auch nicht allzu häufig der Fall. Sodass dann auch wirklich die anderen Teams der Liga da gern länger da bleiben und das mit anschauen. Also ich denke, da haben wir schon was Besonderes auf die Beine gestellt, die letzten zwei Jahre. Und klar ist natürlich jetzt zweimal doch ganz, ganz gut für uns geendet. Aber ich glaube, daran merkt man einfach doch auch die Anspannung von uns vor dem Ganzen, weil wir das halt unfassbar wichtig nehmen, das Spiel. Und da natürlich jeder auch 100% Konzentration und Fokus reinhaut. Ja, und dann hat es irgendwie die letzten zwei Jahre auch ganz gut geklappt. Aber wir fürchten den Tag, wo es mal andersrum laufen könnte.
Ich wollte es gerade sagen, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Ich habe die Ergebnisse gar nicht mehr im Kopf. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr länger drüber reden. Aber ich irgendwann. Ich
kann schon nachhelfen, aber. Irgendwann, ich weiß jetzt genau, 7-1 und 8-1, ne?
Genau.
Irgendwann wird der Tag kommen, da dreht sich das Blatt auch mal, ja. Hoffentlich, aus unserer Sicht zumindest.
Aber wie er auch sagt, jetzt, egal ob jetzt auf der Tribüne oder auf dem Feld, klar, auf dem Feld gut für die 36 Minuten dann mal die Freundschaft oder geht es dann doch mal zur Sache. Aber ansonsten ist das ja einfach von sehr, sehr großem Respekt und von Freundschaft geprägt. Und ich glaube, die Fanlager singen dann zusammen ihre Lieder. Ja, also das ist schon mal was Besonderes. Und ich zum Beispiel jetzt im Vergleich zum Rostocker Derby, was ihr ja auch vor kurzem als Thema hattet, hat das dann auch nochmal ein bisschen anderen Charakter nochmal.
Ja, ja. Wie kam denn die Barzerie eigentlich zustande? Also da habt ihr ja mittlerweile eine der größten und ja auch eine Fangemeinschaft, die auch viel machen, eben gerade beim Derby, so eine Choreo. Wie hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt?
Ja, wir sind ja eine Abteilung vom Fußballverein, von der DJK Pasing. Also mein Heimatfußballverein, ja, wo ich schon seit knapp 25 Jahren, also seit 96 mit dabei bin. Und durch diesen Verein, der natürlich auch ein sehr, sehr belebtes Vereinsleben hat, findet man natürlich immer auch wieder begeisterte, zum einen Spieler, zum anderen aber auch Zuschauer, die dann da alle gerne mit dabei sind. Und zudem, ja, hat natürlich jeder selber nochmal privat in die Werbetrommel, egal ob es jetzt Familie oder Freunde sind. Und ja, haben wir da zum Glück ein paar verrückte und stimmgewaltige Zuschauer, die dann da entsprechend auch Stimmung machen. Und ja, die Zuschauer haben es natürlich auch kennengelernt, dass es auch Spaß macht, mal auswärts mitzufahren. Ich meine, das hält sich natürlich auch in Grenzen, wenn dann mal 10, 15, maximal 20 Leute mit dabei sind. Aber es ist ja in Beachsoccer-Kreisen dann auch schon immer was Cooles, wenn ein paar Leute mitkommen. Und ich denke, die Bazis Kuhglocke ist auch schon national bekannt.
Das stimmt allerdings, ja. Du hast doch vorher gesagt, ja, zwischen den Beach Boys und den Bazis ist es mittlerweile eine Freundschaft. Wo war denn das erste Aufeinandertreffen der beiden? Also ich glaube, es war 2016 am Monte Carlino, da war ich noch gar nicht dabei. Kannst du dich da noch dran erinnern? Oder wie kam der Kontakt zustande, dass man sich da jetzt quasi so eine Freundschaft aufgebaut hat?
Beim Jahr war ich mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher, aber ich meine auch, dass das 2016 war. Das war ein BV Cup, genau, Monte Carlino. Und ja, genau, da haben wir auch gegeneinander gespielt und danach kamen dann auch ein paar Jungs gleich auf uns zu und ja, hab den mitbekommen, dass wir eben in der German Beach Soccer League damals spielen. Hab dann eben auch erzählt, dass ihr schon eine längere Geschichte im Sand habt. Ja, haben uns, glaube ich, damals schon echt, echt gut verstanden. Und dann kann ich mich noch erinnern, da war ich im Urlaub in Thailand am Strand und habe dann vom Steven, glaube ich, eine Nachricht bei Facebook bekommen. Und der hat mich dann gefragt, ob ich mal Lust hätte, irgendwie bei euch mal eine Einheit mitzumachen oder ja, dass wir einfach mal sprechen können oder ein paar Übungen mit auf den Weg geben. Ja, dass man einfach so ein bisschen mithilft, um das bei euch quasi so wieder in Schwung zu bringen. Ja, daraus hat sich, glaube ich, eine sehr coole Freundschaft entwickelt oder auch ja, sportlich gesehen eine erfolgreiche Geschichte. Und ich bin natürlich auch sehr stolz auf meine Ehrenmitgliedschaft bei den Beach Boys.
Stimmt, ja, die hast du ja für besondere Verdienste von uns bekommen. Ne? Jetzt hast du eben gerade die German Beach Soccer League angesprochen. 5 Jahre gab es die, jetzt ist es unter der Organisation vom DFB. Was hat sich denn in deinen Augen im Vergleich der beiden Modelle zwischen German Beach Soccer League und jetzt im DFB verbessert? Aber was hat sich vielleicht auch verschlechtert in deinen Augen?
Ja, ich denke, verbessert oder es ist einfach auch notwendig geworden, dass es eine Institution gibt, die das organisiert, die jetzt auch nicht selber aus Teams oder aus Spielern besteht, sondern was einfach übergeordnet dasteht. Und auch wenn es mal Diskussionen oder gibt, dass es eine neutrale Institution gibt, zu der allen kommen können. Das war ganz, ganz wichtig für den Beachsoccer. An sich bei den Spieltagen an sich, die laufen ja immer noch über die Teams. Das heißt, gut, da haben wir natürlich jetzt gesehen, dass das bisschen vereinheitlicht und strukturierter wurde, dass das medial natürlich auch mehr passiert, also allein, dass wir die Ergebnisse jetzt auch saure Italien gebündelt werden, über dfb.de läuft, dass man natürlich dann auch im Bereich Video oder DFB-TV da einfach ein bisschen von der Reichweite des DFB auch profitieren kann, ein sauberes Regelwerk gibt, wo jeder nachlesen kann. Das waren natürlich schon alles super Schritte. Nichtsdestotrotz war die Anfangszeit in der GBSL auch echt cool, hat sau Spaß gemacht. Riesen Respekt an die Leute, die das so betrieben haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen und habe selber mitbekommen, was das für ein Aufwand war. Und ich glaube, da wurde einfach ein sehr, sehr gutes Grundgerüst für das heutige System geschaffen.
Was waren denn dann auch so für dich die Highlights eurer letzten oder eurer ersten 5 Jahre jetzt, wenn du es mal zeitlich begrenzt auf die GBSL und eben auch auf die Bundesliga jetzt dazu, was waren da diese Top 5, sage ich jetzt mal, ja?
Gut, also ich denke, was so ein bisschen über allem schwebt, ist natürlich unsere Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft 2017. Das ist ja da, wo jeder, der Beachjogger spielt, gern hin möchte. Was wir bisher eben erst einmal gedacht haben. Damals war das noch nicht direkt über die Liga, sondern eben über die Süddeutsche Meisterschaft bzw. den Regionalentscheid Süd. Also ich glaube, der alleremotionalste Moment war tatsächlich da der Sieg im Finale gegen Chemnitz und dann eben die einhergehende Qualifikation. Da sind echt fast die Tränen gerollt. Und dann natürlich bei der Deutschen Meisterschaft teilnehmen und in so einem Stadion spielen mit dem selbst gegründeten Team. Das war schon so das Größte, was möglich ist. Ansonsten, ja, Highlights, glaube ich, gibt's massig. Allen voran natürlich unsere Heimspieltage, die immer sehr, sehr emotional sind, eben vor der Kulisse. Zum Beispiel wieder allererste Spieltag 2016, als wir überhaupt das allererste Mal gemacht hat. Das war unfassbar aufregend. Aber dann auch jedes Jahr wieder. Das Jahr später hatten wir dann so einen Finalspieltag in München. Und jetzt die letzten 2 Jahre mit den Derbys waren natürlich auch sensationell. Aber gut, es gab natürlich auch mal die eine oder andere Niederlage dazu, was vielleicht auch besondere Momente waren. Jetzt denke ich zum Beispiel an 2016, wo wir es auch schon fast zur Deutschen Meisterschaft geschafft haben und dann gegen die Royals bei der Süddeutschen in allerletzter Sekunde 5-4 verloren haben. Oder auch 2016 mal ganz, ganz übel gegen Ibbenbüren unter die Räder gekommen sind. Und da haben Spieler das gemerkt, dass mir ein Zeh in die falsche Richtung schaut und danach ins Krankenhaus. Also beides sind natürlich auch spannende Momente, also sowohl im Erfolg als auch im Misserfolg.
Ihr habt ja auch bei den Bazis, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, in welchem Jahr das war, einen tahitianischen Nationalspieler im Team gehabt. Wer war das? Wie kam das zustande und wieso hat er bei den Bazis gespielt?
Ja, das ist der Haimanu Taarui. Der war 2015 war's, war sogar bei der WM mit dem Golden Boot ausgezeichnet, also als Top auf der Welt. Und wir hatten am Anfang ganz, ganz guten Draht in die Schweiz. Das heißt, über den Fred Dahm damals, der hat in den ersten 2 Jahren bei uns mitgespielt. Und nachdem eben der Heimer nur zu der Zeit regelmäßig in der Schweiz war oder da eigentlich den kompletten Sommer gespielt hat und dann ausnahmsweise an dem Wochenende genau Zeit hatte, war tatsächlich auch relativ kurzfristig. Also wir haben das erst 1 oder 2 Tage davor erfahren, dass der mitkommt. War natürlich eine Riesengeschichte. Wie gesagt, war der erste Heimspieltag in München und dann zaubern wir da so einen Außerirdischen hin. Also es war wirklich dem zuzuschauen, die Bewegungen, wie der die Fallrückzieher reingezogen hat, die Freistoße aus dem eigenen 9-Meter-Raum in Winkel, als wäre es nichts. Das war schon echt geil, das zu sehen. Und also wirklich, der war wie so ein Übermenschlicher. Danach hat er dann, als dann das Spiel vorbei war, oder der Spieltag, hat er dann das ganze Team und alle Zuschauer, die noch da waren, hat er dann um sich versammelt. Und hat dann fast so wie ein Prediger dann zu uns gesprochen, dass wir unsere Träume verfolgen sollen und dass wir immer dranbleiben sollen. Und auch ein kleiner Inselstaat wie Sie sind, können Vize-Weltmeister werden und wir können auch alles schaffen. Und er hat sich sich ganz beseelt gefühlt danach dann.
Hat er euch auch den tahitianischen Volkstanz beigebracht?
Nee, tatsächlich nicht. So weit kam es ja nicht.
Okay.
Wir haben ihm dann den Schubladler nahegelegt, aber das wollte er auch nicht.
Das wollte er nicht einführen. Das wäre auch geil gewesen. Dann Tahiti bei der WM 2017 oder so, machen sie einen Schubladler. Hattest du außer dem Haimanu noch weitere Mitspieler, die international bekannt waren? Oder du hast ja auch schon in der Schweiz gespielt. Mit wem hast du denn da sonst noch so zusammengespielt?
Ja, also bei den Bazis schauen wir ja zwar generell natürlich schon, dass eben mit unseren regionalen eigenen Spielern wir anreden können, aber schauen eben, dass wir pro Saison doch irgendwie ein bis zwei international starke Jungs dazu holen. Einfach klar, weil es natürlich uns verstärkt, weil es, glaube ich, auch attraktiv für die Liga ist und in dem Rahmen, glaube ich, schon ganz gut vertretbar ist. Deswegen hatten wir da unter anderem 2018 war es, glaube ich, hat man zwei Franzosen da, den Babotti und Vasquez, auch zwei Nationalspieler. Da hat schon auch sehr viel Spaß gemacht, mit denen zusammenzuspielen und ihnen zuzuschauen, auch wenn sie uns in einem Spiel, glaube ich, echt drei Eigentore geschossen haben. Saudummer Zufall, aber ja, wie es halt so ist. Genau, sonst haben wir jetzt, wie gesagt, aktuell unseren ganz, ganz guten Draht zu den Tschechen über einen Andy, deswegen jetzt auch da mal auch einen Lukas Trapota mit dabei haben. Der Alessio Bartini, italienische Keeper letztes Jahr, ich glaube, der hat auch echt Spaß gemacht. Und sonst, ja, tatsächlich dann in der früheren Zeit, also bei den Royals, gerade im ersten Jahr, da hat der Olli Romrick doch allerhand Jungs aus dem Hut gezaubert. Ich erinnere mich noch an den 17-jährigen Noel Ott, der bei uns mitgespielt hat. Also wirklich ein kleiner Stöpsel, gerade 17, hat aber die Bälle runtergepflückt, hat die Leute im Sand getunnelt, die Bälle, wie er es wollte, in den Winkel kauen. Ich glaube, gleich im ersten Spiel 4 Tore gemacht. Also das war, hat man damals schon gesehen, dass das was Krasses wird.
Jetzt hast du die Royals gerade angesprochen. Das waren, glaube ich, damals deine Anfänge im Beachsoccer. Du bist mit 20 Jahren nach Köln zum Studieren gegangen, oder? An die Sporthochschule. Und warst dann aber erstmal im Futsal, oder? Tätig.
Genau, also ich habe 2010 an der Deutschen Sporthochschule angefangen. Bin dann über den Workshop eben erstmal zum Futsal gekommen. Dann zu den Futsal Panthers Köln. War auch eine sehr, sehr coole, erfolgreiche Zeit. Und da war unser Torwart der Manuel Klohn, der eben zu der Zeit auch parallel Torwart beim Beachsoccer oder bei der Beachsoccer Nationalmannschaft war. Und hat schon immer so mitbekommen, dass mir das in die Richtung sowas auch Spaß machen würde, von meiner Spielart her. Und ja, hat mich dann relativ schnell, das war glaube ich noch im Winter 2010, mal mitgenommen zum Training. Also tatsächlich war das damals ja noch ganz anders organisiert. Also mein erstes Training im Sand war quasi gleich Training mit der Nationalmannschaft damals. Natürlich heute auch unvorstellbar. Ja, und ich habe gleich nach dem ersten Training gemerkt, dass das ist es. Also war da komplett verliebt. Ich wusste, dass das meine Sportart ist und da möchte ich dabei bleiben. Und ja, so hat sich das dann in den ersten Jahren ganz, ganz gut weiterentwickelt.
Wie bist du dann zu den Royals gekommen? Weil Olli damals auch in diesem, sage ich jetzt mal, Stützpunkttraining war, oder wie kam der Kontakt zu Olli?
Genau, der Olli war ja auch, also klar, auch ein Kumpel eben von Manu Klohn und also Stützpunkttraining war übertrieben. Das war tatsächlich die komplette Nationalmannschaft. Also es gab jetzt keine weiteren Stützpunkte. Genau da haben wir gleich im ersten Training den Olli kennengelernt. Und zudem war der natürlich auch in der Futsal-Liga, damals noch bei Strandkaiser gespielt, was dann eben später zu Bayer Uerdingen wurde.
Alle, jetzt muss ich mal kurz einhaken, irgendwie für den jeden Podcast, ja, der Weg über die Strandkaiser Krefeld zu Dennis Bessel.
Ja, Mein erster Kontakt zum Dennis Bessel war dann, als es das eine Jahr gab, wo sich die Futsal Panthers Köln aufgelöst hatten, mehr oder weniger, und dann die restlichen übergebliebenen Panthers für ein Jahr zu Bayer Oeddingen Futsal gewechselt sind. Und damals war Dennis Bessel unser Teammanager.
Ja, okay.
Aber dann nicht mehr bei Strand Kaiser Krefeld, sondern bei Oeddingen.
Richtig, die gab es ja nicht mehr.
Ah, okay.
Interessant. Also meines Wissens her, ja, nichts Falsches sagen.
Dann bist du 2015, glaube ich, wieder aufgrund vom Studium nach München zurück, oder?
Genau, also eigentlich im Laufe von 2014 schon. Ich habe da meine Bachelorarbeit noch geschrieben. Bin aber, wie gesagt, parallel schon zurück nach München. Und dann meistens zu den Spieltagen eigentlich aus München dann gependelt. Und dann war aber eben klar, dass ich Ende 2014 dann eben das Masterstudium in München beginne und dass dann natürlich das auch ein weiter Weg immer nach Düsseldorf ist. Und dann war auch Left eben ein eigenes Team in München bei meinem Heimatverein, die JK Pasing, zu gründen. Und was dann im November 2014 am 11.11. Mit der Gründung begonnen hat und dann eben 2015 mit der ersten Ligateilnahme dann richtig durchgestartet ist.
Gibt es ein paar Jungs, die, sag ich mal, aus dem Gründungsteam immer noch aktiv sind, immer noch jetzt spielen, und welche Visionen oder mit welchen Beweggründen, mit welchen Vorstellungen habt ihr denn auch die Basis ins Leben gerufen? War für euch völlig klar, wir wollen German Beach Soccer League spielen, deutscher Meister werden, oder ja, welche Ideologie, sag ich mal, verfolgt ihr denn auch?
Also es sind tatsächlich noch brutal viele Jungs vom Gründungsjahr dabei, also eigentlich wahrscheinlich 75% der Jungs. Das ist ja auch zum einen sehr cool, weil wir eben so gemeinsam wachsen, zum anderen klar, sind wir natürlich auch jetzt alle 5 Jahre älter geworden. Und natürlich wäre auch mal ein Jungspund wieder ganz cool in unseren Reihen. Das war zuerst einfach eine Schnapsidee, die wir selber im Strandurlaub hatten. Als ich dann wirklich das mal konkreter formuliert habe, dann einen eigenen Beachhockey-Bundesligisten zu gründen, waren natürlich die Jungs auch alle ganz heiß. Und waren dann von Anfang an mit Feuer und Flamme dabei. Und ja, meine Idee war es, einfach geil Beachsoccer zu spielen, aber das halt mit den besten Kumpels. Und ich habe mir da wirklich so aus allen meinen Bereichen oder aus meinen Lebensabschnitten so die besten Kicker zusammengesucht. Also wirklich angefangen von meinem Nachbarn, der Simon Kuhn, über Kindergarten, das war Raffi Meyer, gut, auch wenn er jetzt nicht mehr aktiv ist. Dann über Grundschule Daniel Kappner, dann natürlich vom Fußball selber, wo Jungs wie der Matze Rühl, Julian Franz herkamen, dann aus der Schule, aus der Schülermannschaft, gab es dann Luki Jele, bis hin dann zur Uni, wo zum Beispiel der mit Andy Kötvelisi zusammen studiert habe und ich sozusagen das Studium auch so ein bisschen genutzt habe, um den ganzen Basisrahmen aufzubauen und ihn dann da ein bisschen catchen konnte. Und mittlerweile ist mein Schwager spielt mit. Also ja, einfach so die besten Jungs, die man hat, alle versammelt in einem Team. Und das, wenn das Spaß macht und dann auch noch ein bisschen Erfolg dazu kommt, dann ist die Vision schon erfüllt.
Ja, du sagst es, geile Mitspieler, mit denen man mit Sicherheit auch geile Erlebnisse hat, ne? Jetzt hatten wir letztes Mal mit dem Jockel ja schon in Anführungsstrichen eine neue Rubrik aufgemacht, die kuriosesten Beachsoccer-Geschichten der letzten Jahre. Da kannst du bestimmt auch mit ein, zwei lustigen Geschichten beitragen, oder?
Ja, klar, da fallen einem natürlich schon allerhand Sachen ein. Mit dem Basis gibt es natürlich allerhand Geschichten, wobei natürlich auch die Zeit davor, wo es jetzt tatsächlich noch nicht so strukturiert war, oder man dann mit dem Nationalteam dann teilweise unterwegs war, da natürlich auch nochmal ganz, ganz, ganz krumme Dinger teilweise gelaufen sind. Ja, also jetzt schwierig, da spontan jetzt hier jetzt aus der Hüfte zu schießen. Aber mir fällt mit Sicherheit noch die eine oder andere Anekdote ein jetzt im Verlauf.
Ja, Ricky, du hast ja für die Nationalmannschaft dann nicht nur ein Training gemacht, sondern du hast ja auch dann Spiele und Turniere gespielt. Wie liefen die Turniere damals ab? Das war ja schon Euro Beach Soccer League.
Genau.
Wie waren da die Gegner vom Niveau her und was war das erfolgreichste Turnier?
Also das allererste Mal, wo ich für die Nationalmannschaft spielen durfte, war 2011, also echt relativ kurz, nachdem ich auch angefangen hatte überhaupt mit Beach Soccer. Da waren jetzt eben auch schon ein paar Jungs, die heute immer noch aktiv sind. Also klar, Olli Romrik haben wir eh schon genannt. Und Sebastian Ulrich, der spielt jetzt gerade nicht mehr. Stefano Mari war damals dabei. Marcos Dos Santos, kennt ihr auch ganz gut. Anton Knüller, damals tatsächlich auch schon, war auch schon am Start. Ja, das erste Turnier war damals in Berlin. Es war sogar 2 Jahre hintereinander. Da gab es ein Euro Beach Soccer League Event direkt vor der O2 World, also aufgeschüttet. Richtig coole Nummer. Ja, kann mich noch erinnern, beim ersten Mal, ich war natürlich völlig aufgeregt. Also ich sonst irgendwo in der Kreisliga City rumgekickt und auf einmal spielst du da Beach Soccer und Eurosport überträgt live. Und da hat man unser erstes Spiel war gegen Andorra. Haben wir dann 4-1 gewonnen und haben gefeiert wie die Schneekönige. Das ist vielleicht eine Geschichte. Aber echt, also da Andorra ist jetzt auch keine Beachsoccer-Macht und sind dann da am Abend losgezogen in irgendeinem Club oder Bar direkt am Alexanderplatz. Dann kam irgendeine Magnum-Wodka-Flasche mit Feuerwerk reingefahren und leider haben wir dann das zweite Spiel gegen Tschechien damals verloren, was dann ein bisschen Dämpfer war, aber das war in dem Fall für mich auch nicht so tragisch, weil ich einfach so glücklich war, dabei gewesen zu sein. Und ja, erfolgreicher was dann im Jahr drauf. Also 2012 war echt ein sehr, sehr cooles Jahr. War dann das erste Jahr der Nils Böhring Schulte, der Nationaltrainer. Und war zum einen die WM-Quali in Moskau. Das war vielleicht auch eines der beeindruckendsten Erlebnisse. Wir waren tatsächlich im Stadion in Moskau gegen den amtierenden Weltmeister Russland gespielt haben. Auch dann vor vollen Rängen. Das war echt ein krasses Erlebnis. Haben uns da leider nicht qualifiziert. Aber dann ein paar Monate später eben das EBSL-Event in Berlin. Damals waren wir ja noch in der Gruppe B. Das haben wir dann tatsächlich dieses Vorrundenturnier relativ souverän oder eigentlich mit guten Leistungen gewonnen und haben uns dann daraufhin für das Promotion Final in Den Haag qualifiziert. Sind da dann zwar nur Fünfter geworden, von 2012 auf 2013 A-Gruppe der Europäischen Soccer League auf 12 Teams aufgestockt wurde. Deswegen sind wir da trotzdem reingerutscht und konnten dann sozusagen den Aufstieg feiern. Was natürlich dann sehr, 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 sehr cooles Jahr war.
Du hast ja dann seit die ersten Jahre, als du Beach Soccer kennengelernt hast, in der Nationalmannschaft gespielt, aber als du nach München zurückgekommen bist, wurde das ja ein bisschen weniger. Warum hast du dann weniger für die Nationalmannschaft gespielt? Und so die letzten Jahre warst du ja gar nicht mehr bei der Nationalmannschaft. Könntest du dir wieder vorstellen, für die Nationalmannschaft zu spielen?
Ja, genau, also eigentlich war so 2012 das genialste Jahr. 2013 hat auch super angefangen. Dann kamen so ein bisschen mehrere Faktoren zusammen. Also zum einen, klar, wurde natürlich das Niveau in der Nationalmannschaft auch deutlich stärker. Das ist vielleicht eine ganz, ganz witzige Geschichte. Auch 2012 war ich nämlich selber eingeladen als Gast in der Uni Bayreuth. Da war die Hochschulmeisterschaften im Beachsoccer. Ich glaube, das gibt es ja heute auch noch. Und ich war da eingeladen, sollte einfach nur mit meinem DFB-Pulli rumlaufen und hatte da noch einen Kumpel. Und ich glaube, wir waren die Nacht davor bis um 4 in der Früh feiern. Und wie gesagt, der einzige Auftrag war dann einfach nur, sich das Turnier anzuschauen, Pokal zu übergeben und den besten Spieler zu wählen. Und der beste Spieler sollte dann eben eine Gruppe Nationalmannschaft bekommen. Ja, Finale war dann Uni Rostock gegen, also damals auch mit Türk und Schmidt, gegen TU Chemnitz. Ja, und damals war ein recht starker Linksfuß dabei, der dann von mir zum Spieler des Turniers gewählt wurde. Und es war ein Sascha Weihrauch. Damit haben wir natürlich ein bisschen selber einen Grab geschaufelt, weil der auf meiner Position natürlich sehr stark gespielt hat und dann kurze Zeit später auch in der Nationalmannschaft gesetzt war. Aber war ja rückblickend sehr, sehr gut, weil er immer noch jetzt Kapitän des Teams. Also war, glaube ich, ein sehr guter Griff.
Das ist ja eigentlich als Scout auch ein gutes Näschen. So.
Ja,
das wenn es mit der Spielerkarriere mal vorbeigehen sollte. Die Karriere nach der Karriere.
Nee, aber sonst, 2013 hat mich so ein bisschen zurückgeschmissen gehabt. Ich habe pfeifisches Drüsenfieber bekommen. War echt ein halbes Jahr so ein bisschen außen vor. Hatte da zwar dann noch ein EPSL-Event in Italien gespielt, aber bin dann da eben so ein bisschen langsam rausgerutscht. Dazu kam eben, dass ich dann 2014 ja auch zurück nach München bin, dass die Trainings aber nach wie vor immer im Westen Deutschlands waren, natürlich sehr, sehr weiter Weg. Und klar, sich dann auch der Fokus bei mir geändert hat. Ich wollte natürlich mein Studium vernünftig zu Ende bringen. Zeit ist ein bisschen weniger geworden. Dann klar mit damals auch Freundin, jetzt Frau, gab es natürlich auch noch private Themen. Ja, und dann kamen halt die Bazis dazu. Und ihr wisst ja selber, dass selber so ein Team zu leiten und zu führen doch auch extrem viel, viel Aufwand bedarf, sowohl Zeit als auch Kraft. Und ich denke schon auch, dass ich dann in den ersten zwei, drei Jahren bei den Bazis, wo ich auch noch Spielertrainer war, da schon noch ein bisschen den Fokus auf jetzt das eigene Spiel zwangsläufig ein bisschen verloren habe. Oder einfach auch an die anderen Spieler während dem Spiel denken musst. Oder was sagst du jetzt in der Halbzeitansprache? Und dann vielleicht die eigene Qualität auch ein bisschen drunter leidet. Und ich aber trotzdem einfach den Fokus darauf behalten wollte und mich da jetzt eben dann auch nicht zu diesen Probetrainings damals, als der DFB eingestiegen ist, gemeldet habe. Genau, weil ich einfach den Fokus da gesehen habe. Aber jetzt, ich werde 30, ist ja kein Alter im Beachsoccer. Deswegen schauen wir mal, was noch so passiert.
Lernst schon fleißig Italienisch, oder?
Das muss dann schon über andere Qualitäten kommen.
Ja, Ricky, was sind denn aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für Beachsoccer in Deutschland?
Ja, weil ich es jetzt gerade im Bezug auf die Liga oder jetzt allgemein gesprochen, natürlich, dass es viel zu wenig Beachsoccer-Spieler gibt. Es ist einfach leider noch eine sehr kleine Szene, eine verdammt geile Szene, aber halt doch noch sehr überschaubar. Und was eigentlich jetzt sehr besonders ist am Beachsoccer, ist ja, dass wir eine starke Spitze haben. Also wir haben jetzt wirklich einen relativ professionellen, strukturierten Spielbetrieb auf Nationalebene, in der Bundesliga mit der Deutschen Beachsoccer-Liga, aber dass wenig Unterbau oder wenig drunter passiert. Und ich denke einfach, das Ziel muss sein, da wesentlich besser auch noch in der Breite zu wachsen. Und wenn es einfach mehr Beachsoccer-Spieler gibt, mehr Teams, mehr Turniere, mehr Events, dann sind ja automatisch ja auch Spieler dabei, die es dann auch irgendwie in der Nationalmannschaft schaffen können oder in die Liga erstmal. Und da muss man halt irgendwie hinkommen. Ich denke, es sind ja schon auch ein Dreh und die Landesverbände in der Pflicht. Also klar, die Landesverbände richten ja auch ihre Turniere aus und fördern das Ganze. War sogar selber beim Bayerischen Fußballverband mal zwei Jahre Referent für Beachsoccer und bin da durch die Bezirke getingelt und habe versucht, ein bisschen Beachsoccer an den Mann und die Frau zu bringen. Aber ist natürlich auch einfach schwierig, weil es halt ja, noch nicht so die Reichweite hat und weil halt auch einfach die Anlagen noch nicht so gegeben sind in Deutschland. Das heißt, wenn du einfach nicht die Möglichkeit hast, irgendwo regelmäßig zu spielen oder zu trainieren oder ja selbst Teams aus der deutschen Beachsoccer-Liga ja noch keine eigenen Plätze haben, ja, wie soll es dann selbst schaffen? Und ich glaube, dass einfach, ich kenne wenige Leute, die mit Beachsoccer Mühlen gekommen sind und gesagt haben, was für eine Grütze, überhaupt keinen Bock drauf. Klar gibt es wahrscheinlich auch ein paar, aber entweder die es als Zuschauer wahnsinnig attraktiv finden oder eben auch zum selber spielen, weil es einfach unfassbar Bock macht. Also das Ziel muss einfach sein, viel, viel mehr Leute in den Sand zu bekommen. Dazu muss es natürlich erstmal an mehreren Orten Sand geben.
Ja, du hast viele Dinge genannt und angesprochen, die passieren sollten, aber was ist aus deiner Sicht der Schritt, der als allernächstes gemacht werden muss, um den Sport kurzfristig bis mittelfristig, sage ich mal, weiterzuentwickeln?
Ich glaube, da gibt es nicht das eine Geheimrezept, sonst würde ich heute Abend noch einen DFB anrufen, einen BFV und uns denen sagen, was sie zu tun haben. Ich glaube, das ist ein Prozess, das muss Schritt für Schritt gehen. Das sind viele Bausteine, dass man einfach schaut, dass es mehr und mehr Anlagen in Deutschland gibt, auf denen Beachsoccer gespielt werden kann. Dann muss natürlich die Anzahl der Turniere gesteigert werden, aber natürlich in dem Maße, wo auch Teams dabei sind. Es ist ja auch mitbekommen, wie zäh das ist, wenn du dann Turniere mit 3, 4 Mannschaften ausrichtest, weil du halt nicht mehr findest. Es ist natürlich auch schwierig. Ja, und klar, als Liga gesehen müssen wir natürlich, oder als Beachsoccer-Begeisterte, versuchen, das natürlich so gut wie möglich zu streuen. Und ja, ich denke, da ist auch der DFB gefragt, da medial das zu pushen. Und ich denke schon, dass man da auch gerade im Bereich Social Media mit da schon ein Publikum erreichen kann und begeistern kann. Aber letztendlich müssen die Leute das live sehen. Also du musst es mit dem Sand tatsächlich in Berührung kommen.
Man muss es einmal erlebt haben und dann ist man infiziert, gell?
So ist es, genau.
Ja, Ricky, mit den Worten bedanke ich mich auch bei dir, dass du unser Gast warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, dir auch hier ist.
Wie immer, wenn wir auf den Ricky treffen, ne? Außer am Feld.
Und dann wünsche ich dir auf jeden Fall für die nächste Zeit alles Gute, Ricky. Und bis bald.
Ja, Jungs, vielen Dank. Wie gesagt, will ich auch nochmal sagen, echt ganz, ganz große Klasse, was ihr hier für eine Arbeit macht. Ist natürlich auch ein Schritt in die Richtung, ein Beachsoccer-Podcast, der Leute erreicht. Wie gesagt, auch ein sehr cooler Baustein. Macht so weiter. Ich hoffe sehr, dass wir uns dieses Jahr noch im Sand sehen. Und haut's rein, Jungs.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.